Und ich weiß, viele Menschen draußen denken, sie hätten keinen Ehevertrag. Ihr habt alle einen Ehevertrag. Wenn ihr beim Standesamt die Unterschrift macht, dann ist das ein Vertrag. Also die Ehe ist ein Vertrag. Ja. Und es gelten dann die Standardklauseln, wenn ihr nicht andere habt. Ja.
Zum Beispiel, also für egalitäre Paare macht die Ehe sowieso überhaupt keinen Sinn. Sogar es wäre schädlich, weil dann gibt es auch Druck, sich eben an diesem System anzupassen. Das heißt, eine Gesellschaft, die Care-Arbeit entwertet, entwertet auch Frauen.
Das habe ich auch in der Studie gelesen, dass Frauen, auch wenn sie Vollzeit arbeiten und auch mehr verdienen, trotzdem das meiste der Hausarbeit immer noch übernehmen. Ne, das ist immer so. Hallo ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu einem weiteren Madame Moneypenny Meets. Heute treffe ich Emilia Roark. Sie ist Autorin von Büchern wie Why We Matter und Das Ende der Ehe. Emilia lebt in Berlin und ist laut eigener Aussage extrem empfindlich für Ungerechtigkeit, kognitiv, spirituell und auch emotional. Und sie beschäftigt sich deshalb in ihrem Wirken als Autorin, Speakerin und Expertin für Intersektionalität, Diskriminierung und Diversity intensiv mit der Frage, was macht Ungerechtigkeit mit uns und wie können wir sie überwinden? In dieser Folge sprechen wir vor allem über die Ehe und das nicht als romantisches Ideal, sondern als patriarchale Institution. Außerdem geht es darum, warum romantische Liebe politisch ist und in einem Machtsystem stattfindet und wie sich das auf deine finanzielle Unabhängigkeit oder auch Abhängigkeit auswirkt, wie die Ehe, das Steuersystem und gesellschaftliche Normen alles zusammen dafür sorgen, dass Männer mehr Macht haben als Frauen, selbst im Alltag und selbst wenn sich eine Beziehung erstmal gleichberechtigt anfühlt, wie wir den Wert von Care- und Lohnarbeit neu denken müssen, um wirklich gleichberechtigte Beziehungen führen zu können und wie du erkennst, ob ihr euch als PartnerInnen über das Phänomen der Weaponized Incompetence selbst sabotiert und wie ihr aus dieser Falle wieder rauskommt. Für mich war das Gespräch absolut augenöffnend, obwohl ich ihre Bücher natürlich schon gelesen habe. Und kleine Vorwarnung, es kann sein, dass dein Bild von Ehe, Liebe und Geld einmal gründlich auf den Kopf gestellt wird in diesem Gespräch, aber das ist ja auch Sinn der Sache. Bevor wir jetzt in die Folge starten, nochmal die neuesten, größten News aktuell. Mein neues Buch ist ab sofort vorbestellbar. Die Krise liebt Frauen wie dich, wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt, ganz druckfrisch. Warum dieses Buch, warum habe ich das geschrieben? Weil wir wir brauchen eine Hilfe, wir brauchen einen Leitfaden, um diese Multikrise, in der wir uns gerade befinden, gerade als Frauen besser zu verstehen und finanziell und mental vernünftig durch sie hindurchzukommen und eben auch, deswegen wachsen, egal was kommt, an diesem Prozess im Idealfall zu wachsen und stärker rauszugehen. Und genau das macht dieses Buch. Anhand meiner 8 Faktoren für finanzielle Resilienz zeige ich euch genau, was ihr tun sollt. Es erscheint im Januar und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Warum solltet ihr es jetzt schon vorbestellen? Weil natürlich eure Vorbestellungen dabei helfen, das Buch zu einem Bestseller zu machen. Und da gehört es hin, ja, Aufmerksamkeit für dieses Thema. So erfahren dann noch mehr Frauen davon, Presse und so weiter. Wir wollen ja eine Lawine lostreten. Plus die Einnahmen, die wir über das entsprechende Amazon Affiliate Programm generieren, spenden wir vollständig an den afghanischen Frauenverein. Also jetzt Exemplar vorbestellen über den Link in den Shownotes am besten. Und ein Kapitel ist übrigens auch die Ehe als goldener Käfig. Ja, da schließt sich der Kreis zu dem Gespräch über Ehe und Liebe mit Emilia Roark. Die kommt natürlich auch ein paar Mal hier drin vor in diesem Buch. Also, und wenn du jetzt schon eine Frau vielleicht in deinem Umfeld im Kopf hast, für die das Buch auch genau das Richtige sein könnte, ja, wie man finanziell resilient wird, dann bestell's doch direkt für sie mit oder als Geschenk zu Weihnachten oder zum Jahresende. Start für sie dann 2026 direkt vor. Also super gerne Buch vorbestellen. Link ist in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Emilia Roark bei diesem Madame Moneypenny Meets. Ihr Moneypennies, bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, habe ich noch etwas Einmaliges zu verkündigen. Du kannst ab sofort ein Meet and Greet mit mir in Berlin am 28. Februar 2026 gewinnen. Dort werden wir gemeinsam den Release von meinem neuen Buch Die Krise liebt Frauen wie dich, wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt, feiern. Und ich werde es dort natürlich auch exklusiv vorstellen. Dieses Event ist quasi mein Weihnachtsgeschenk an alle von euch, die mein Buch jetzt vorbestellen. Was musst du also tun, um ein Ticket für das kostenlose Meet & Greet zu gewinnen? Erstens, du bestellst mein Buch vor. Zweitens, du trägst dich über den Link in den Shownotes für das Gewinnspiel ein. Wichtig, du kannst nur bis zum 17.12. um 24 Uhr teilnehmen. Danach losen wir die Gewinnerinnen aus. Ich freue mich jetzt schon riesig auf euch alle. Also tragt euch jetzt über den Link in den Shownotes für das Gewinnspiel ein. Buch natürlich vorher vorbestellen, nicht vergessen. Und vielleicht sehen wir uns ja dann am 28. Februar in Berlin. Ja, und damit ganz herzlich willkommen. Hallo, liebe Emilia. Schön, dass du da bist. Hi.
Hi, Natascha. Hi, ich freue mich, hier zu sein.
Du, sag mal, für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand von meinen Hörerinnen dich noch nicht kennt, magst du noch einmal dich ganz kurz beschreiben in ein, zwei Sätzen?
Ja, also ich bin Emilia, wohne in Berlin und bin sehr empfindlich für Ungerechtigkeit und deshalb beschäftige ich mich damit tagtäglich und intensiv in Gedanken, aber auch, also nicht nur kognitiv, sondern auch spirituell und emotional. Also ich versuche herauszufinden, okay, was macht Ungerechtigkeit mit uns und wie könnten wir gemeinsam kollektiv Ungerechtigkeit überwinden? Mhm. Ja, das bin ich.
Ja, cool. Und du hast ja auch mehrere Bücher geschrieben und unter anderem auch das hier, Das Ende der Ehe. Das ist wahrscheinlich so dein bekanntestes Buch, würde ich sagen. Und wie man sieht, habe ich es auch schon ganz gut hier durchgerockt und markiert und richtig durchgerackert, durchgearbeitet, weil da so viel drin steckt. Und vielleicht machen wir einmal so die übergeordnete Perspektive auf. Und du hast ja auch Lieben geschrieben, das ist ja ein zweites Buch, was ja auch so in dieses Thema so ein bisschen reingeht. Warum ist denn Liebe ein feministisches Thema für dich?
Weil Feminismus geht also im Grunde um unser privates Leben, weil es geht darum, so wie Menschen miteinander interagieren und was Geschlechternormen mit uns machen. Und das betrifft nicht nur, weil oft haben wir das Gefühl, dass Feminismus passiert im öffentlichen Raum. Dass es um den Arbeitsmarkt geht, dass es um Gleichstellung in der Politik oder Gleichstellung in der Wirtschaft. Also wir reden sehr viel um Gleichstellung von Männern und Frauen im öffentlichen Raum, aber sehr selten um diese Geschlechterverhältnisse innerhalb von intimen Beziehungen. Mhm. Für mich geht der Feminismus um den Stoff des Lebens generell. Also das ist wirklich es geht darum, wie man für andere sorgt, wie diese Sorgearbeit organisiert wird, aufgeteilt wird, wie es in der Gesellschaft auch wahrgenommen wird. Liebe ist im Grunde im Zentrum vom Feminismus, weil die Wut von den Feministinnen, die sehr berechtigte Wut der Feministinnen, dabei geht es um nichts anderes als die Liebe. Liebe für Frauen, Liebe für uns selbst, Liebe für den Mensch generell und deshalb, also ich würde Feminismus und Liebe wirklich immer miteinander verschränkt betrachten.
Ja, ich finde es total spannend, was du gesagt hast. Mir geht es auch ein bisschen, also ich sehe das so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen. Also einmal haben wir sozusagen das System, das ist auch unser Rechtssystem, das sind unsere Gesetze, das sind unsere gesellschaftlichen Normen, was natürlich sehr, sehr vieles, also vieles beeinflusst. Aber am Ende sehe ich es genauso wie du. Wie ist denn meine Kultur innerhalb meiner Familie zum Beispiel, innerhalb meiner Beziehung, innerhalb meines Freundeskreises oder so? Und da sehe ich bei Madame Moneypenny ja auch immer, da liegt unheimlich viel Handlungsfreiheit dann doch, ne? Also ich bin immer so ein bisschen so dazwischen, ja, okay, die ganzen Gesetze und die ganze Gesellschaft, was wird von uns erwartet, gerade von uns Frauen, wie sind wir geprägt und so weiter, das prasselt ja alles auf uns ein. Und Gender Pay Gap und so weiter. Und gleichzeitig ist es aber doch in sehr vielen Beziehungen, um es mal so auf der Beziehungsebene zu bleiben oder Familien, doch irgendwie möglich, das trotzdem noch so ein bisschen anders zu stricken. Ne? Sei es eine gerechte Verteilung der Care-Arbeit. Es gibt ja kein Gesetz sozusagen, das mir sagt, wie wir Care-Arbeit verteilen oder nicht verteilen sollen.
Doch, das gibt es. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, das auch nicht zu minimieren, inwiefern unsere Gesetze und die steuerrechtlichen Regelungen vor allem.
Ja, hier ganz bedingt voll.
Ja, genau. Ja. Das wird schon implizit vorgegeben.
Absolut.
Es gibt auch eine Belohnung sozusagen für Paare, die sich nicht egalitär organisieren.
Ja.
Es gibt eine Belohnung für Paare, die sich traditionell patriarchal organisieren, wo eine Person die Mehrheit der Care-Arbeit übernimmt, die andere die Mehrheit der Lohnarbeit.
Ja.
Und genau, und deshalb, das ist jetzt nicht so, dass wir komplett frei sind und dass dieses institutionelle Gerüst nur einen geringen Einfluss hat auf uns. Und ich glaube, so auch so die kulturellen Normen prägen uns auch sehr.
Voll.
Und deshalb, ich stimme dir zu, weil guck mal, ich lebe, also ich habe mich verabschiedet von der Heterosexualität, ich habe mich scheiden lassen. Also wir haben diese Freiheit, das heißt, wir können das machen.
Ja.
Ich bin nicht finanziell abhängig von einem Mann. Ich übernehme keine Care-Arbeit für einen Mann. Also das heißt, das ist möglich, aber ich will auch nicht unterschätzen, wie sehr diese Normen eine Wirkmächtigkeit haben auf das Leben von vielen Frauen und die vielleicht nicht immer so die Kapazität haben, so ganz in Details darüber nachzudenken und oder zu analysieren.
Zu managen, genau. Ne? Also vor allem erstmal zu analysieren und zu verstehen, was ist eigentlich, also warum ist das eigentlich so, wie es ist? Und dann noch die Kapazität zu haben, es noch zu ändern, ne? Sozusagen in diesen Kampf zu ziehen und zu sagen, oh, jetzt muss ich das irgendwie auch noch hier ausklamüsern. Ja. Und nichtsdestotrotz gibt es ja auch die Fälle, also erstmal Ehegattensplitting muss man ja auch nicht machen, denn man muss sich ja auch nicht gemeinsam veranlagen. Also ne, ich will nur sagen, es gibt innerhalb dessen, was uns was uns sozusagen auferlegt wird, immer auch noch so ein bisschen Handlungsspielraum. Den muss man aber natürlich ja auch kennen, ne? Und viele kennen vielleicht den Handlungsspielraum gar nicht so, weil das hat man schon immer so gemacht, das haben meine Eltern so gemacht. Da sind wir wieder bei der Prägung, ne? Weil Ehegattensplitting macht doch irgendwie jeder und so, ne? Und deswegen finde ich das ja auch so spannend. Und das ist ja sozusagen auch so ein bisschen dein Plädoyer. Du sagst das Ende der Ehe, ne? Also und die Ehe ist halt das, wo du sagst, ja, warte mal, wie jetzt das Ende der Ehe? Wo soll das denn hinführen? Vielleicht bleiben wir gerade mal dabei. Was ist denn aus deiner Sicht das Problem jetzt speziell mit der romantischen Liebe, wahrscheinlich mit der heterosexuellen Liebe, und warum du vielleicht auch gesagt hast, da spiele ich nicht mehr mit.
Ja, also hier sehe ich zum Beispiel, dass du so Liebe und Ehe gleichgesetzt hast. Ne? Mhm. Was ist das Problem mit der romantischen Liebe? Also an sich, die romantische Liebe, also es gibt nicht unbedingt ein Problem damit, sondern diese romantische Liebe wird eben eingebettet in einem Machtsystem. Mhm. Und wenn diese Liebe zwischen zwei Menschen stattfindet, also Mann und Frau, die auf gesellschaftlicher Ebene nicht gleichgestellt sind, wo es eine große Machtlücke gibt auf der gesellschaftlichen Ebene, dann findet sich diese Ungerechtigkeit auch dann wieder in dieser romantischen Liebe. Mhm. Ne, und deshalb ist es wichtig, also wenn auf allen Sphären der Macht, sei es Wirtschaft, Wissenschaft, Sport, Kultur, Kunst, Politik, Medien, you name it. Auf allen diesen Bereichen werden diese Sphären der Macht von Männern dominiert. Mhm. Und deshalb, also diese Dominanz, diese wirtschaftliche, politische, kulturelle Dominanz hat einen Impact auf romantischen Beziehungen. Mhm. Die Ehe ist das institutionelle Gerüst und das kulturelle Gerüst, das diese Ungerechtigkeit normalisiert, verharmlost und auch produziert.
Und belohnt, ja.
Belohnt, produziert.
Ja, voll.
Und deshalb, also na, wenn du meintest, wir haben einen Spielraum und wir können das machen, ja. Und gleichzeitig, es ist auch sehr bequem, auch innerhalb der Norm zu leben. Also viele Frauen trauen sich auch nicht so, da einen Bruch auch zu unternehmen, einfach weil es ist bequem, Teil der Norm zu sein. Es ist bequem, so entsprechend der gesellschaftlichen Norm zu leben.
Ja.
Also mit einem Mann verheiratet zu sein, sich um die Kinder zu kümmern, wenn er arbeitet. Sein Wert wird auch anerkannt von vielen Frauen, wenn je mehr er verdient, desto attraktiver wird er etc. Also diese Normen sind noch sehr präsent in unseren Köpfen, weil wir auch damit aufwachsen. Das ist einfach so die Art, wie Frauen und Männer sozialisiert werden in unserer Gesellschaft.
Ja. Ja, absolut. Und du hast gerade so schön gesagt, Männer sind attraktiver, wenn sie mehr verdienen. Ich habe noch eine andere Studie gelesen. Bei Männern steigt nachweislich der Stress, nämlich auch umgekehrt, bei Männern steigt nachweislich der Stress, wenn ihre Frau mehr als 40% zum Haushaltseinkommen beiträgt. Das finden den Großteil der Männer gar nicht gut. Also bei 40% so der Sweet Spot, aber wenn es mehr wird, ist es dann schon wieder unangenehm. Und genau ja, das ist es ja, ne? Also von beiden Seiten.
Weil ihre Rolle, ihre Wahrnehmung von so, was ist Männlichkeit? Was ist eine also welche Männlichkeitsnormen will ich dann nachkommen? Und das gehört eben dazu, so der Familienversorger, ne? Also derjenige, der mehr verdient als seine Frau. Und es ist auch wichtig im Patriarchat, Männer müssen immer mächtiger sein als Frauen. Mhm. Das heißt, sie müssen mehr Macht haben, sie müssen mehr Geld haben, sie müssen stärker sein. Also das heißt, das ist auch, diese Dominanzverhältnisse sind auch Teil von dieser Sozialisation. Männer lernen, dass sie immer besser in Anführungsstrich sein müssen als ihre Frauen. Und dann wird den Einwand geben, so, das stimmt nicht, weil es ist okay für mich, wenn meine Frau so besser ist in Kindererziehung oder wenn sie besser ist in Haushaltsführung. Ja, warum? Weil diese Tätigkeiten werden von der Gesellschaft entwertet. Mhm. Weil diese Tätigkeiten bringen überhaupt keine Macht in unserer Gesellschaft. Deshalb ist es okay für sie. Aber wenn Frauen dann mehr Macht bekommen, so mehr Status, mehr Anerkennung, dass sie eben auf Augenhöhe kommen, also wir reden jetzt nicht mal von 50%, sondern von 40%, das ist schon mal, dann verlieren sie auch nicht nur so dieses Selbstbild, sondern auch sie verlieren Macht über ihre Frauen. Weil darüber spricht man nicht, aber die Tatsache, dass Männer mehr verdienen als ihre Frauen in Haushalten, führt auch dazu, dass sie mehr Macht haben. Sie können bessere Entscheidungen, also sie können mehr Entscheidungen treffen, auch wenn es jetzt alles implizit ist und überhaupt nicht so so regel wird und explizit ausgesprochen. Aber wenn der Mann besser verdient, dann kann er auch entscheiden, welche, so, können wir uns das leisten? Das ist die Frage, können wir uns das leisten, in diesen Urlaub zu fahren? Oder können wir uns leisten, so auszuziehen? Und diese Macht wird normalisiert. Diese Machtgefälle zwischen Mann und Frauen innerhalb von Haushalten werden verharmlost und normalisiert. Es gehört zur heterosexuellen Liebe. Ja. Diese Lücke in Macht, in Geld, in Status, in Anerkennung gehört zur heterosexuellen Liebe. Und das ist mein Problem mit der heterosexuellen Liebe, also nicht an sich, sondern wie es eben in unserer Gesellschaft normiert wird.
Ja, total. Und du hast gerade gesagt, es gibt so implizite, ne, so können wir uns das leisten und so weiter. Und dann gibt es ja aber auch noch sozusagen die Steigerung davon, und dann sind wir schnell bei finanzieller Gewalt auch, ne? Also wer mehr Geld hat, wer mehr Macht hat, der kann auch natürlich viel leichter Gewalt ausüben, ne? Und die Geschichten kennen wir halt auch, finanzielle Gewalt von zum Beispiel irgendwelche Verträge unterschreiben im Namen des Partners oder der Partnerin, irgendwelche Sachen verheimlichen, Post nicht zustellen oder halt auch wirklich Erpressung, ne? Es gibt ja auch viele Frauen da draußen, das geht durch alle gesellschaftlichen Schichten, mir fällt auch jedes Mal die Kinnlade runter, wenn ich das höre, durch alle gesellschaftlichen Schichten, irgendwelche Erpressungssachen oder Frauen, die sagen, ich kann mich, also eigentlich bin ich total unglücklich in der Beziehung, aber ich kann mich nicht trennen, weil ich so abhängig bin oder weil ich so mich so bedroht fühle oder Angst auch wirklich vor dann vielleicht auch physischer Gewalt. Es hängt sehr, sehr stark zusammen, ne? Finanzielle Abhängigkeit und physische Gewalt. Gibt es auch interessante Studien dazu. Gehört sehr, sehr eng mit zusammen. Ne?
Also es gehört auch eng zusammen und gleichzeitig, es ist jetzt nicht das einzige Faktor, weil es gibt Studien, die auch belegen, dass zum Beispiel wenn je reicher die Familien sind, desto ausgeschlossener sind Frauen eben von dem Management von Geld. Ne? Ja. Das heißt, so, sie wissen auch sehr wenig darüber. Es gibt auch es ist sehr vage, so, es gibt Informationslücken, wo sie auch nicht genau wissen, wie viel Geld da ist, wo das Geld auch liegt. Und diese Informationslücke existiert in reichen Haushalten. Mhm. Und in ärmeren Haushalten wird das Geld eben von Frauen gemanagt. Na, das heißt, die sind diejenigen, die immer aufpassen, dass die Budgetierung auch gemacht wird, dass die Miete gezahlt wird. Also sie sind diejenigen, die diese große Last haben, weil es macht keinen Spaß, eben Geld zu managen, wenn man arm ist.
Voll.
Und trotzdem gibt es Gewalt auch in diesen Aufhalten, wenn das Geld eben von Frauen gemanagt wird. Und deshalb, also Geld ist definitiv ein sehr entscheidender Faktor. Aber wenn wir jetzt so eine klassenkritische Analyse machen wollen, dann müssen wir auch sehen, dass Geld oder so, dass die Gewalt an Frauen auch manchmal entkoppelt ist von Geld. Dass es jetzt nicht immer eine Rolle spielt.
Ja, ja, absolut, absolut. Und trotzdem gibt es natürlich so schon den Zusammenhang, aber es ist ja Kausalität, genau. Ne, muss ja dann nicht immer, genau. Mhm. Super, super spannend. Und was ich zum Beispiel auch gelesen habe, um nochmal so auf dieses sozusagen Konstrukt Liebe auch zu kommen oder heterosexuelle Beziehungen, dass Männer, ich glaube, das sagst du auch in deinem Buch, dass Männer auch deutlich mehr profitieren von diesen Beziehungen als Frauen.
Ja, 100%. Ja. Und was interessant ist, dass es gibt das komplette, also den kompletten anderen Narrativ, ne? Nämlich so, Frauen wollen unbedingt heiraten. Sie sind diejenigen, die hinterher sind, die unbedingt wollen.
Der Prinz.
Und sie warten auf
die Rettung.
Auf den Antrag etc. Und Männer sind eher so, oh, ich möchte eher nicht heiraten, also ich werde jetzt gefangen.
Stimmt.
Und das ist das komplette Gegenteil, weil dann also Studien belegen, dass, und jetzt, ne, ich zitiere viele Studien, sie sind alle in meinem Buch auch zitiert, jetzt ist es ein Podcast und deshalb, ne, aber da sind jetzt nicht einfach so eine Studie, sondern die sind wirklich seriöse Studien, die belegen, dass verheiratete Männer sind glücklicher, also haben so glücklicher als unverheiratete Männer. Sie verdienen besser, sie haben eine bessere Gesundheit als unverheiratete Männer ohne Kinder. Und das komplette Gegenteil stimmt auch für Frauen. Nämlich verheiratete Frauen sind im Allgemeinen eher unglücklicher als Single-Frauen ohne Kinder. Sie verdienen viel weniger als Single-Frauen ohne Kinder. Und die sind auch, also ihre Gesundheit ist auch viel schlechter als Single-Frauen ohne Kinder. Also das heißt, ne, also diese Statistik sagt uns auch sehr klar, für wen die Ehe eigentlich gut ist. Also von wer profitiert eigentlich von der Ehe? Und das sind auf keinen Fall Frauen.
Ja. Und dann wundert es einen halt auch nicht, warum es, genau wie du sagst, ne, so das Patriarchat auf privater Ebene, also ne, dieses von oben, von Männern gemacht, für Männer gemacht, bis nach unten durchdekliniert, so wer profitiert eigentlich davon? Und es ist ja nicht nur, dass einer, ich sage es mal, dass der Mann ein bisschen mehr profitiert als die Frau, sondern es komplett entgegensetzt. Also es entsteht ja schon fast der Eindruck so, das, was die Männer bekommen, bekommen sie sozusagen eins zu eins von den Frauen sozusagen übergeben. Ne? Also wenn jetzt einer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und es nicht ganz komplett even wäre, okay, aber wumm, es ist ja das komplette Gegenteil. Das finde ich schon auch krass, als ich das auch gelesen habe.
Ja, und es gibt auch dann sehr oft Widerstände. Das heißt, ich sehe schon jetzt vielleicht Frauen, die uns hören, die werden sagen so, ja, aber das stimmt nicht für mich, sorry, aber da hört es auf. Ich will auch ETFs investieren, das will ich alles machen, aber... Ja. Ich bin glücklich in meiner Ehe, ich liebe meinen Mann, es gibt nichts Schlimmes an der Ehe. Und das Problem damit ist, dass diese individuelle Verhältnisse, also es kann gut sein, und ich werde das nicht absprechen, ne? So klar, so, sie ist glücklich und sie liebt ihren Mann, aber die Statistiken erzählen eine andere Geschichte. Und das heißt also, individuelle Erfolgsgeschichte können jetzt diese Verhältnisse nicht einfach annullieren. Nur weil ein paar Frauen sagen so, ja, ich bin doch glücklich, was ist das Problem mit der Ehe? Und auch, es gibt einen Druck, eben sich wohlzufinden in Institutionen, die gesellschaftlich wirklich hoch anerkannt werden. Ja. Und diese Institutionen, die so viel Anerkennung und Bestätigung auch geben. Also wenn eine Frau heiratet, wird sie viel mehr gratuliert, oder wenn sie ein Kind bekommt, viel mehr gratuliert, als wenn sie...
Ein Business gründet oder einen Preis gewinnt oder so.
Oder wenn sie jetzt, sagen wir mal, getrennt ist und eine neue Beziehung startet oder eine Frau, die ein Coming-out macht. Also ist auch eine Leistung. Ja. Nein, also die Ereignisse, wofür Frauen belohnt und bestätigt und wirklich gratuliert werden in unserer patriarchalen Gesellschaft, sind Tätigkeiten, die immer in Verbindung mit Männern sind. Also Ehe, Kinder kriegen, das heißt und Tätigkeiten, von denen auch Männer profitieren. Also das zeigt auch so, wie eben so die Identität der Frau und ihre eigenen Aspirationen oder eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht in Betracht gezogen werden.
Ja, absolut. Und wo du gerade auch von Heirat sprichst, du hast ja auch so ein schönes Bild da in das Ende der Ehe, wo es mir auch nochmal so klar geworden ist. Und zwar, du beschreibst das so schön, dass bei sozusagen dem Akt der Verheiratung, ne, bei der Hochzeit, wird die Frau von dem Vater übergeben an den Ehemann, also von Mann zu Mann sozusagen, übergeben, wie so ein... Jetzt ist der für dich verantwortlich, ne? So.
Aber es ist nicht mal symbolisch und das ist jetzt, also er wird für dich verantwortlich sein und es ist diese Abhängigkeit sozusagen.
Ja.
Und dass die Ehe eine Institution ist zur Erhaltung der männlichen Macht.
Mhm.
Und durch diese Tradition, na, wo der Vater eben seine Tochter auch so dem neuen Mann sozusagen übergibt,
ja.
Da wird es auch sehr klar sichtbar. Und man könnte sagen, na ja, aber da sind Überreste von einer Zeit, wo die Ehe komplett anders war. Ja, stimmt, weil, wie du auch am Anfang gesagt hast, diese Gesetze existieren nicht mehr, zum Glück dank den Feministinnen, die dafür gekämpft haben. Also das waren jetzt nicht einfach so Politiker im Bundestag, die gesagt haben, so ja, Frauen brauchen jetzt mehr Rechte, sondern das waren wirklich unermüdliche Kämpfe von Feministinnen, die dazu geführt haben, dass Frauen zum Beispiel ihre Männer nicht fragen müssen, wenn sie arbeiten wollen, dass sie große Anschaffungen auch machen können, ohne den Mann zu fragen, etc. Also, dass sie einen eigenen Bankkonto haben können. Aber trotzdem wird eben diese Abhängigkeit, also diese männliche Kontrolle über Frauen behalten. Also als Beispiel, wenn eine Frau in einer Bar angemacht wird und sagt so, ah nee, ich habe kein Interesse, funktioniert das viel weniger, also viel, viel weniger gut, als wenn sie sagt so, ich bin schon vergeben. Das heißt, ne, so dass Frauen immer so in Besitz von Männern bleiben, bleibt auch eine kulturelle, es bleibt kulturell auch noch sehr präsent bei uns, in unseren Köpfen, in unserer Wahrnehmung, auch wenn wir das nicht merken. Das ist meistens auch unbewusst, aber es ist noch da, definitiv.
Ja, absolut. Und genau, du hast es ja eingangs auch gesagt, so dieses, das fand ich ganz spannend, dass du sagst, ne, vielleicht wollen sich das manche Frauen auch nicht eingestehen, dass sie eigentlich doch unglücklich sind, ne, weil sie halt in dieser Norm leben und weil es ja auch erwartet wird und weil wir auch, ne, wir waren vorhin so bei dem Prinzen auf dem Pferd, der uns rettet, aber genauso wird es uns ja auch erzählt, ne, genauso sind die Disney-Filme aufgebaut, genauso, ach ja, und endlich heiraten und bist du nicht, und mit 12 Jahren wird man schon gefragt, hast du denn schon einen Freund, als ob das irgendwie das Wichtigste der Welt jetzt wäre, so, ne, und ständig geht es immer nur darum, so, hast du denn schon jemanden gefunden, der dich sozusagen, der dich nimmt, und darauf ist ja viel ausgelegt, auch der ganze Kapitalismus.
Aber das gibt auch, also man darf nicht auch unterschätzen, was es eigentlich heißt, ne, so eine Ehescheidung oder für Frauen. Also die Tatsache, dass unsere sozialen Beziehungen für viele Menschen in heterosexuellen Beziehungen sind gekoppelt an der Heterosexualität. Mhm. Es gibt viele Paare, die nur mit anderen Paaren, mit Kindern befreundet sind. Ja. Also das komplette soziale Netzwerk wird eben anhand der Heterosexualität auch gelebt. Und eine Scheidung bedeutet auch den Verlust meistens eben von diesen sehr festen Netzwerken. Es passiert auch immer wieder, ne, dass Leute sich scheiden lassen. Aber da merkt man auch so diese Arrangements von mehreren Pärchen, die befreundet sind, das zerbröckelt, das ist auch, ne, und auch die Anerkennung von der Familie. Also ich sehe, was es für mich bedeutet hat, mich zu scheiden zu lassen und danach noch mit so nur mit Frauen zusammen zu sein. Also wie die Deklassierung in den Augen meiner Familie und auch in den Augen der Gesellschaft.
Mhm.
Unabhängig davon, dass mein beruflicher Erfolg viel größer geworden ist nach der Scheidung. Also das hatte gar keine Relevanz für eben die Anerkennung, die ich erlebt habe oder die Deklassierung, die ich erlebt habe.
Mhm. Ja, da sieht man einfach, wie tief diese Normen halt sitzen, wie tief das alles wirkt. Lass uns doch nochmal in dem Zusammenhang auch über Care-Arbeit sprechen. Du schreibst in das Ende der Ehe zum Beispiel, die Abschaffung der Ehe bedeutet die Aufwertung der Care-Arbeit. Was meinst du damit? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Naja, also die Care-Arbeit wird in unserer Gesellschaft abgewertet und es geht um Putzen, Kochen, Einkäufe machen, sich um eigentlich die Erhaltung des Lebens zu kümmern.
Mhm.
Na, also das heißt, wenn wir das machen, wir sorgen für unser Überleben. Es ist jetzt keine kleine Aufgabe. Und dennoch wird es in unserer Gesellschaft komplett abgewertet. Es wird als eine Last betrachtet und als eine Tätigkeit, die uns im Weg steht und die eben erledigt werden muss. Aber meistens, das ist auch die Arbeit, die erst bemerkt wird, wenn sie nicht getan wird.
Ja.
Das heißt, wenn diese Arbeit gemacht wird, dann wird sie überhaupt nicht bemerkt, sie wird nicht belohnt, sie wird, also und auch im eigentlichen Sinne, ne, diese Arbeit wird auch umsonst geleistet, überwiegend von Frauen innerhalb von Familien, also umsonst nochmal. Manchmal werden auch Frauen dafür bezahlt, so, aber sie werden auch sehr schlecht bezahlt. Es ist keine faire Bezahlung für diese Arbeit.
Mhm.
Und sie sind auch sehr oft in sehr prekären Verhältnissen. da kann man auch eben so die Klassenunterschiede und die Klassenunterdrückung zwischen Frauen auch sehen, was die Care-Arbeit angeht. Dass die reichsten Frauen können sich leisten, eben diese Arbeit zu übertragen an anderen Frauen, anstatt es zu teilen mit ihren Männern zum Beispiel.
Ja.
Und das heißt, eine Gesellschaft, die Care-Arbeit entwertet, entwertet auch Frauen, weil diese Arbeit eben weiblich kodiert ist. Das heißt nicht, dass sie biologisch weiblich ist. Nein, es ist nicht, weil Frauen gebären, dass sie automatisch jetzt sich um den kompletten Haushalt kümmern müssen etc. Und diese Studien, die sagen, na ja, aber das war auch schon in der Steinzeit so. Die Frauen sind in der Höhle zurückgeblieben und haben auf die Kinder aufgepasst, während die Männer zum Jagd gegangen sind. Es ist absolut falsch. Es gibt mittlerweile so viele Studien, so viele anthropologische, historische Studien, die zeigen, nein, das war so nicht. Also das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht für das Überleben der Spezies, das so auch aufzuteilen zwischen den Geschlechtern. Das heißt, genau, die Aufwertung der Care-Arbeit würde heißen, also ich finde das nicht richtig zum Beispiel, dass wenn eine Frau sagt, naja, ich möchte mich um die Kinder kümmern und ich will viel lieber das machen, als in einem Büro zu arbeiten, 9-to-5 und einfach einen Bullshit-Job zu machen. Nee, für mich hat es mehr Sinn, mich um meine Kinder zu kümmern.
Ja.
Ich 100% mit und denke mir so, ja, absolut. Das kann nicht sein, dass diese Entscheidung bestraft wird mit kompletter finanzieller Abhängigkeit zu dem Mann.
Ja.
Und auch so geringer Status, geringere Anerkennung und auch so, ne, dass ein so Girlboss-Feminismus oder sehr imperialistischen Feminismus, der eben so Hausfrauen auch entwertet und sagt so, ja, ach, du bist nur eine Hausfrau, deshalb kannst du nicht feministisch sein, ganz und gar nicht. Ich finde das auch nicht feministisch in einem in einem Unternehmen so auf Chefebene zu arbeiten und da so die Interessen des Kapitals zu vertreten. Für mich ist es auch nicht weniger, also mehr feministisch als eine Hausfrau zu sein, die sich um die Kinder kümmert. Und deshalb müssten wir eine Gesellschaft schaffen, wo sich um die Kinder zu kümmern nicht bestraft wird.
Ja, ja.
Wo diese Tätigkeit auch ernst genommen wird, wo die Wichtigkeit, Unerlässlichkeit dieser Tätigkeit auch wahrgenommen wird. Denn ohne, so, keine Ahnung, also diese Arbeit ist unerlässlich. Wir können den nicht, also auch wenn es jetzt eine Finanzkrise gibt oder das ist die einzige Konstante. So uns zu ernähren, uns zu pflegen, war eine Konstante in der Geschichte der Menschheit. Das mussten wir immer tun. Unabhängig vom gesellschaftlichen System, unabhängig vom wirtschaftlichen System. Und deshalb finde ich, wir sollten eben die Wichtigkeit dieser Arbeit uns kollektiv bewusst werden, aber das sollte auch aufgewertet sein. Und die Frage könnte sein, okay, aber warum ist es jetzt nicht aufgewertet? Naja, einfach nur, weil wir im Kapitalismus leben und die kapitalistische Wirtschaft verlangt eben, also oder beruht auf diese unbezahlte Arbeit. Ohne diese unbezahlte Arbeit würde den Kapitalismus nicht funktionieren. Es würde rasch zusammenbrechen.
Ja.
Genau. Und deshalb, wenn man sagt, okay, wir wollen die Gleichstellung von Männern und Frauen, muss es auf jeden Fall weitergehen als nur auf finanzielle, monetäre Ebene. Und es muss wirklich ein Systemwechsel, ein Paradigmenwechsel auch als Vision haben, wo diese Care-Arbeit aufgewertet wird. Weil Care-Arbeit, Aufwertung bedeutet auch ein Stück weit auch Lohnarbeit, Entwertung. Und das ist nötig, meiner Meinung nach. Weil wenn die Lohnarbeit entwertet wird, heißt es, dass wir mehr Zeit haben für die Care-Arbeit, wir haben mehr Zeit für unsere Beziehungen und wir haben auch vor allem eben mehr Wert eben für die Care-Arbeit. Und man könnte sagen, naja, aber es ist kein Nullsummenspiel. Es sollte jetzt nicht so mehr für die eine, weniger für die anderen. In diesem Fall doch. Also anders geht es nicht. Die Lohnarbeit muss entwertet werden. Im Moment ist die Lohnarbeit das Einzige, was uns Zugang zu Status, zu Geld, zu Ressourcen, also Lohnarbeit, ne, so mit natürlich so Erben und also Generational Wealth, das ist sehr, sehr wichtig, das auch zu betrachten. Aber im Grunde ist es auch verknüpft miteinander. Und das soll sich ändern. Wenn es so bleibt, dann können wir eben keine Aufwertung der Care-Arbeit erleben. Und das knüpft, also wenn ich jetzt über das Ende der Ehe spreche, dann ist es knüpft auch an der Lösung der Klimakrise, weil die Klimakrise kann nicht gelöst werden im jetzigen System. Im kapitalistischen System wird es nur eine Verschärfung der Klimakrise geben. Mhm. Und die Klimakrise geht oder kann entgegengewirkt werden. Ich jetzt rede nicht mal von Lösung, weil Lösung ist jetzt zu spät. Also das können, aber wo die Lohnarbeit weniger Platz einnimmt, wo wir uns verlangsamen, wo ein Prozess von Degrowth, na, so, mhm. wo Wachstum auch anders betrachtet wird. Mhm. Zum Beispiel die Care-Arbeit wird gar nicht berechnet in der Bruttoinlandsproduktsberechnungen. Das ist einfach falsch. Das ist einfach faktisch falsch. Das ist jetzt, genau. Also ich könnte jetzt noch lange...
Das ist auch ein Schaffen von Wert, ja klar.
Einfach.
Ja. Liebe Moneypenny, danke, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte dir, bevor es mit dieser Folge weitergeht, etwas mitgeben, das mir im Herzen liegt. Als Frau, als Feministin, als Mutter. Die Welt brennt und Krisen treffen uns Frauen deutlich häufiger, härter und existenzieller als Männer. Deshalb ist jetzt der Moment zu handeln. Mit meinem neuen Buch »Die Krise liebt Frauen wie dich«, wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt, gebe ich dir einen praxisnahen Leitfaden an die Hand, mit dem du genau das tun kannst. Er zeigt dir, wie du mental und finanziell resilient wirst und aus jeder Krise stärker hervorgehst. Denn genau das ist die einzige Antwort auf eine unsichere Welt. Es ist Zeit für dich, für uns Frauen, finanziell resilient zu werden. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Okay, und wenn wir nochmal zurückkommen zu der Care-Arbeit, das heißt, du sagst, wenn wir die Ehe abschaffen würden als Institution sozusagen, dann würde das mit einer Aufwertung der Care-Arbeit einhergehen, weil dann auch Männer mehr Care-Arbeit leisten müssten.
Also ja, Männer müssten mehr Care-Arbeit leisten, aber das ist jetzt nicht so. Ich möchte gern jetzt ein Missverständnis aus dem Weg räumen, weil es klingt auch so, wenn ich sage Abschaffung der Ehe, das klingt so, dass ich sage, okay, ab morgen können keine Eheschließungen mehr betätigt werden, alle müssen sich scheiden lassen, auf gar keinen Fall. Also darum geht es wirklich nicht. Also alle, die geheiratet sind, können geheiratet bleiben. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, jetzt darf das nicht mehr passieren, weil, und das ist ganz wichtig,
klar,
im Moment ist die Ehe für die Frauen, die die überwiegende Mehrheit der Care-Arbeit übernehmen, die einzige finanzielle Absicherung, wenn sie jetzt nicht von den von reichen Elternhäusern kommen und zum Beispiel andere Quellen von Einkommen haben. Das heißt, die Ehe ist die einzige Absicherung. Und deshalb sollten wir das jetzt nicht abschaffen, weil es würde eben die einzige Absicherung wegnehmen für Frauen, die diese Care-Arbeit übernehmen. Man könnte denken, okay, aber dann ist es jetzt nicht ein Argument für die Ehe, weil dank der Ehe werden diese Frauen jetzt abgesichert. Und ich sage, ja, im Moment schon, aber das ist, also sollten wir nicht die Quelle der Ungerechtigkeit erstmal beseitigen, anstatt zu sagen, okay, also die Ehe ist das Pflaster auf die große Wunde der Ungerechtigkeit. Ja. Und deshalb müssen wir erstmal so die Wunde heilen, damit wir das Pflaster nicht mehr brauchen. Und das Pflaster in diesem Fall ist auch genau das, was die Ehe, was die Wunde auch faul macht. Mhm. Na, das heißt, also wir können uns die Ehe vorstellen als ein Pflaster, der eigentlich super dreckig ist, aber trotzdem so haben wir das
besser Gefühl, als nichts gerade.
Genau.
Ich finde, du hast gerade gegoogelt, es ist ein Ja, aber. Ne, es ist ja okay, weil gerade gibt es halt nichts anderes. Es ist eine finanzielle Absicherung, ist übrigens auch eine juristische Absicherung, ne, gerade auch wenn Kinder im Spiel sind.
Ja.
Also ich stimme dir bei allem komplett zu und gleichzeitig, wenn mich auch jetzt jemand fragen würde, sagen wir, ja, Natascha, das heißt, ich soll nicht heiraten, würde ich sagen, doch.
Ja, auf jeden Fall.
Heirate. So, ne, und das ist so,
ich sag so, auf jeden Fall solltest du heiraten.
Genau, und das ist so dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, was jetzt aber auch nicht so auflösbar ist. Ne? Und es darf auch beides gleichzeitig wahr sein, zu sagen, die Ehe so als Institution, wie sie ist, hat auch Vorteile. So, ne?
Und
hat
aber es ist ein bisschen so wie, ich bin gegen der Kapitalismus, also ich bin wirklich so Antikapitalistin durch und durch.
Ja.
Und trotzdem heißt es, okay, also heißt es, wir sollten kein Geld mehr haben.
Ja.
Nee, also das können wir jetzt leider nicht. Also Geld. Ja.
Genau, ich finde es nämlich auch spannend, in diesem Spannungsverhältnis sind wir halt nun mal irgendwie dann auch so alle zusammen. Ne? Und trotzdem, also es heißt ja aber nicht, also es heißt auch nicht, ja, dann ist alles gut, dann bleibt es. Also dadurch entsteht ja auch diese Veränderung, zu sagen, ne, diese Dinge aufzubrechen oder diese Themen ranzugehen, genau wie du es ja auch sagst. Ne? Also es gibt nicht, es ist nicht schwarz oder weiß, es hat Vorteile, es hat auch sehr, sehr große Nachteile. Und wir, solange es jetzt so ist, ja, kann man natürlich jetzt sagen, okay, dann nutze ich es ja noch, um mich selber auch abzusichern. Und gleichzeitig kämpfen wir aber auch dafür und ruckeln dran, dass es sich ändert. Ne? Das eine.
Ja, und innerhalb der Ehe muss auch was gemacht werden. Also das heißt, also die Ehe sichert ab für den Fall einer Trennung. Ja. Aber innerhalb der Ehe kann es auch total ungerecht sein, weil die Macht liegt bei dem Mann. Ja. Also das heißt, die Ehe ist nur gut für eine Trennung.
Für, the worst
für die
case.
Frau. Ja. Für die Frau. Weil also während der Ehe profitiert der Mann davon. Also die Steuerbegünstigungen sind für ihn. Also die bessere Steuerklasse hat er, wenn er mehr verdient. Ja. Das heißt also, die Ehe, wenn beide zusammenbleiben, also die Frau hat nichts davon. Das ist erst, wenn sie sich trennt und wenn dann auch, es ist nur so eine wirklich sehr, sehr geringe, ein sehr geringes Ausgleich. Und deshalb müssen wir die Ehe auch so verstehen, als wirklich so, es ist jetzt nicht für, also nicht für Frauen gemacht und es ist jetzt auch ungerecht als Institution.
Ja. Ja, total.
Und für Frauen zum Beispiel, also für egalitäre Paare, macht die Ehe sowieso überhaupt keinen Sinn. Sogar es wäre schädlich, weil dann gibt es auch Druck, sich eben an diesem System anzupassen, damit eben so die Steuerbegünstigungen dann Sinn machen oder überhaupt möglich sind. Und für Frauen, die mehr verdienen als ihre Männer, würde ich die Ehe auf jeden Fall abraten. Warum? Mhm. Weil wenn Frauen mehr verdienen als ihre Männer, in 90% der Fälle übernehmen die Männer nicht die komplette Care-Arbeit oder mehr Care-Arbeit, sondern es bleibt entweder bei 50-50 in den besten Fällen oder trotzdem mehr bei ihr. Und das heißt, im Falle einer Trennung müsste sie, also wäre diese Care-Arbeit Ungerechtigkeit innerhalb der Ehe überhaupt nicht anerkannt, sondern sie müsste ebenso mehr zahlen an ihren Mann, obwohl er die Care-Arbeit nicht übernommen hat. Und diese Ausgleiche, wie Zugewinnausgleich, wie Versorgungsausgleich, sie sind dafür da, um eben diese geleistete Care-Arbeit zu entschädigen. Ja? Und wenn der Mann, der weniger verdient, nicht mehr Care-Arbeit übernommen hat, dann ist es sehr, sehr ungerecht. Deshalb, ich würde wirklich Frauen, die mehr verdienen als ihre Männer, auf jeden Fall abraten, zu heiraten.
Das, was du gesagt hast, das habe ich auch in der Studie gelesen, dass Frauen, auch wenn sie Vollzeit arbeiten und auch mehr verdienen, trotzdem das meiste der Hausarbeit immer noch übernehmen. No, das ist immer so. Und ich finde, das sind so wichtige Argumente in Konversation, ne? Weil das sind ja immer die Gegenargumente von den Männern, sind ja immer, ja, aber wir arbeiten ja dann auch Vollzeit und so und dann haben wir keine Zeit, irgendwie noch die Wäsche zu waschen. Und denen einfach mal zu sagen, stimmt, also erstens haben Männer mehr Freizeit, also das mal schon mal, ja, da gibt es auch Studien dazu, dass Männer deutlich mehr Freizeit haben als Männer und dann irgendwie Rennrad fahren und auch eine höhere Qualität an Freizeit, weil die schalten dann einfach ab und sind dann irgendwie 3 Stunden weg. Und die Frauen, oder speziell auch Mütter, machen Yoga dann lieber zu Hause, damit sie irgendwie erreichbar sind. So. Also es ist auch eine komplett andere Qualität von Zeit, von Freizeit.
Auf jeden Fall.
Und an dieser Stelle kann ich nur immer wieder auch dafür plädieren, einen Ehevertrag zu machen. Ne? Also,
auf jeden Fall. Also
die meisten, total. Also einen individuellen Ehevertrag, da kann man ja alles nach Belieben regeln. So, ne? Da kann man auch regeln, eine Ausgleichszahlung, wenn ich die Care-Arbeit übernehme. Ne? Oder was ist auch nach der Trennung, dass dann, ja, wer bezahlt, also wer bezahlt dann eigentlich wem? Ne? Also wenn, keine Ahnung, ich mich entscheiden lasse und ich nehme die Kinder, so, dann muss ja weiterhin auch bezahlt werden dafür, dass ich die, also es sind ja immer noch die gemeinsamen Kinder, ne? Ja. Und ich weiß, viele Menschen draußen denken, sie hätten keinen Ehevertrag, ihr habt alle einen Ehevertrag, wenn ihr beim Standesamt die Unterschrift macht, dann ist das ein Vertrag. Also die Ehe ist ein Vertrag. Ja. Und es gelten dann die Standardklauseln, wenn ihr nicht andere habt. Ja. So, und das ist so wichtig, weil da kann man so, so vieles, also man kann ja alles, das ist wiederum das Schöne, dann wenn man es individuell macht, da kann man ja wirklich alles komplett regeln. Jede Zahlung, im Fall einer Trennung und was ich auch nochmal wichtig finde, ist speziell für Frauen auch irgendeine Form der Exit-Strategie auch mitzudenken. Also, dass Frauen ihr eigenes Geld haben sollen, auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist auch nochmal ein spezieller Anlass, sich das auch nochmal zu überlegen. Was ist meine Exit-Strategie? Wann, in welchem Szenario bin ich handlungsfähig? Wann, dass ich gehen kann, dass ich mir einen eigenen Anwalt leisten kann, dass ich mir eine eigene Wohnung erstmal irgendwo, wenn es auch nur was Kleines ist, leisten kann, ne? Um immer so diese, so den Ausweg auch zu haben. Das hat jetzt nicht mit Romantik zu tun, zu sagen, ja, yeah, aber wir lassen uns ja nie trennen. Keiner geht die Heirat ein, keiner geht die Ehe ein, mit der Annahme, wir lassen uns ja eh wieder trennen. I know, ja, aber dafür ist es ja da. Es ist ja sozusagen erstens dafür da, die Trennung zu regeln. Und man kann aber da auch schon während der Ehe auch schon Dinge regeln, wie zum Beispiel eine Ausgleichszahlung und so weiter. Also das ist wirklich, und das haben sehr, sehr wenige Frauen oder Paare in Deutschland nur einen Ehevertrag.
Also zurück zum, in diesem Vertrag, du hast total recht, das ist sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig, ich möchte gern zurückkommen zum Beispiel, den du genannt hast, zum Beispiel, dass Männer sagen, ich habe keine Zeit, ich arbeite Vollzeit, deshalb kann ich diese Arbeit nicht leisten. Okay, also es kann sein und man sagt, okay, gut, dann ist es jetzt nicht deine Arbeit, ich mache das. Mhm. Aber mir steht eine Summe zu, jeden Monat.
Ja.
Also eine Summe zu und ich mache mit diesem Geld, was ich will, das ist mein Geld. Und das ist jetzt nicht so, dass es ist kein Geschenk, sondern ich habe das verdient.
Ja.
Und ich glaube, so, dass die Care-Arbeit einfach so wahrgenommen wird als eine Arbeit, die auch entlohnt werden kann innerhalb von Ehen, vor allem wenn der Ehemann auch viel mehr verdient, sollte normalisiert werden.
Total.
Und nicht wie das Recht das vorsieht, nämlich als ein privates Arrangement zwischen zwei Menschen, die zusammenleben. Sie arrangieren sich schon. Das ist natürlich im Vorteil vom kapitalistischen Staat, weil dann wird diese Arbeit umso geleistet von Frauen. Und wie gesagt, ohne diese Arbeit würde den Kapitalismus auch rasch zusammenbrechen.
Ja.
Aber das ist wichtig zu sagen, dass sie müssen nicht die Arbeit auch selbst leisten, wenn sie das nicht wollen, aber dann müssen sie dafür zahlen.
Genau, und das finde ich auch. Und ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, das ist auch so meine Erfahrung, so von meinen Kundinnen, die in dieses Gespräch reingehen mit ihren Männern, es gibt Lösungen. Es gibt durchaus Lösungen. Na, man kann, okay, dann können halt beide nur 80% arbeiten oder whatever, ne? Aber irgendwie muss es halt geregelt werden. Es gibt verschiedene Optionen, aber ich bin komplett bei dir. Was keine Option ist, ist, dass eine Person auf alles verzichtet und die andere auf gar nichts. Macht einfach so weiter und profitiert ja auch noch davon. Ja, also wenn wir bei Mann-Frau bleiben, der Mann profitiert davon, macht Karriere und so weiter und akkumuliert ja auch Vermögen, muss man ja auch mal sagen, ne, unterm Strich. Also die Vermögensunterschiede zwischen Männern und Frauen sind ja auch Wahnsinn. Wir wissen ja alle, woher es kommt. Ja. Es kann aber nicht sein, dass nur die Frau dann bei allem zurücksteckt. Altersvorsorge, unabhängig, also bei allem. Ne? Und das geht halt nicht. Und nach unserer Erfahrung nach funktionieren diese Gespräche aber eigentlich auch ganz gut. Ne? Also wir haben jetzt viele Frauen, die mir auch berichten, ja, ich habe jetzt dieses Gespräch mit meinem Mann und mir war erst total irgendwie komisch und darf ich den wirklich darum bitten, mich zu bezahlen? Und dann führen die dieses Gespräch und dann sagen die Männer so, ah ja, okay, ja, stimmt, macht irgendwie total Sinn. Weil diese halt sehr, sie sind nicht betroffen, deswegen denken sie halt nicht drüber nach. Ne?
Ja.
Und trotzdem natürlich schade, dass eben die Norm das, also weil ich habe dann eine Kundin von mir gefragt, okay, hat dein Mann dich denn gefragt, ob du bereit bist, ein Jahr lang oder zwei Jahre lang komplett auf alles zu verzichten. Also dieses Gespräch findet halt nicht statt. Also die Bitte in die eine Richtung an die Frau gibt es gar nicht, weil das wird als selbstverständlich hingenommen. Genau. Und deswegen muss die Frau dann die Bitte an die andere Seite richten und sagen, aber können wir hier vielleicht mal irgendwie drüber sprechen, weil ist ja irgendwie ein bisschen unfair und so. Und daran sieht man schon genau, so wer führt das Gespräch mit wem über was, wie natürlich die Norm ist und was dann auch das Unbequeme ist, ne? Dieses Gespräch halt dann auch zu suchen und auch ein bisschen vorzubereiten und selber auch erstmal zu wissen, was man will, was einem auch zusteht. So, und das ist ja auch sehr aus unserer Prägung herausgetreten sozusagen. Oh ja, jetzt fange ich mal dieses Gespräch über Geld an. Ne? Aber es ist, genau wie du sagst, es muss eine Ausgleichszahlung geben.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Emilia, du beschreibst ja auch sehr offen in deinem Buch über Weaponized Incompetence, was dir auch passiert ist. Magst du da noch mal ein bisschen so drüber erzählen? Was ist Weaponized Incompetence? Was sind vielleicht auch so Beispiele dazu? Und warum ist es halt so, manchmal auch so schwierig, irgendwie damit umzugehen?
Mhm. Also Weaponized Inkompetenz ist ein Begriff, ich habe es nicht geprägt, sondern es existierte auch schon. Also Weaponized Inkompetenz ist ein Begriff, der beschreibt der Prozess, durch den eine Person eine Tätigkeit irgendwie nicht gut leistet oder so tut, als wäre sie jetzt nicht kompetent in dieser Tätigkeit, um das eben bei einer anderen Person zu übertragen.
Ja.
Also das heißt, es ist ein Transfer. Und als Beispiel, es geht so, Frauen, die zum Beispiel sagen, so, ich kann nicht gut fahren, damit alle lange Fahrten eben vom Mann gemacht werden. Oder ein Mann, der sagt so, oh, guck mal, ich kann das Baby nicht so gut trösten. Oder oh, ich kann nicht so gut putzen. Mach du das, weil du das besser kannst. Oder ich kann nicht so gut kochen. Genau. Und das ist weaponized Inkompetenz. Und deshalb also werden bestimmte Aufgabenbereiche dadurch langsam eben verschoben, so geschoben bei der anderen Person. Und Menschen können sich da eben so dieser Verantwortung auch entziehen. Und ich habe das erlebt, so in meiner eigenen Ehe, wo, und also ich habe das auch gemacht, ne, zum Beispiel meinte so, ah ja, ich verstehe jetzt nichts, so Steuer und so, das ist zu kompliziert, also ich verstehe wirklich nicht so viel an Steuer. Aber jetzt, dass ich alleine bin, ich muss das machen, ne, oder wenn ich das nicht machen kann, dann habe ich einfach eine Steuerberaterin, aber es es gibt Lösungen. Ja. Und mein Ex-Mann zum Beispiel hat nicht so gut geputzt oder so bei manchen Sachen oder so konnte unser Baby, als er sehr klein war, auch nicht so gut trösten und meinte so, ja, mach du das, etc. Es ist ganz klassisch. Das ist jetzt nicht etwas, das nur in unserer Beziehung stattgefunden hat, sondern es ist wirklich sehr strukturell.
Ja.
Und durch die weaponized Inkompetenz werden eben Geschlechterrollen verfestigt. Genau.
Mhm. Mhm. Und es ist ja auch sowas wie so Dinge dann absichtlich so ein bisschen schlechter zu machen, ne? Oder zu sagen, ist mir gar nicht so wichtig. Ja, mir ist Sauberkeit halt nicht so wichtig wie dir.
Oder die Standards, also die Putzstandards. So,
genau.
Also mein Ex-Mann zum Beispiel meinte immer so, ja, deine Putzstandards sind zu hoch. Und meine Standards sind nicht so hoch und deshalb mache ich das einfach, wie ich das meine. Oder lass mich es nach meiner Art machen und die Art ist meistens nicht gut, weil es wird davon ausgegangen, dass Putzen nie gelernt wird, obwohl Frauen in ihrer Sozialisation sehr früh lernen, wie man putzt. Oder eine Windel wechseln oder ein Waschbecken zu reinigen, macht man in der Regel falsch, bis man lernt, wie das geht. Ja. Und bei anderen Aufgabenbereiche, die eher so im männlichen Bereich stehen, wie zum Beispiel ein Regal reparieren oder malen oder fahren. Also da wird es weitaus akzeptiert. Nee, das muss aber gelernt werden und das kann auch schlecht gemacht werden.
Stimmt.
Und das ist nicht so, okay, ich mache es meine Art. Also zum Beispiel, ich würde jetzt ein Regal reparieren und das so komplett schräg machen und sagen so, ey du, deine Standards sind viel zu hoch, lass mich es meine Art machen. Wir würden nicht mal auf die Idee kommen, weil es auch weitaus akzeptiert wird, dass es Standards gibt für diese männlichen Aufgaben. Aber bei Putzen ist es genauso. Es kann auch schlecht geputzt werden. Und es ist auch okay zu sagen, nein, du machst das aber bitte besser, weil es ist nicht gut gemacht.
Ja.
Aber weil diese Arbeit entwertet wird, weil es eben so als weiblich kodiert wird, dann ist es für viele Männer auch okay zu sagen, so nee.
Kann ich
und das Bett mache ich einfach so. Und die Wäsche falte ich einfach in meiner Art. Ich habe das nie gelernt, ich mache das irgendwie so. Und das soll auch akzeptiert werden, weil ich mache das meiner Art. Und du hast zu hohe Standards.
Mhm. Genau. Ah, okay, ja, du hast absolut recht. Das war mir gar nicht so bewusst. Das stimmt, voll. Und auch dieses Lernen, ne, dass man Putzen auch lernen kann. Also du hast komplett recht, ne? Also ein Regal aufzuhängen kann ich auch lernen.
Putzen kann ich auch lernen. Das ist auch nicht etwas, was man einfach weiß, weil
es nicht Gott given so.
Aber wir lernen das auch viel früher als die Männer.
Ja.
Und ich sehe das, ich habe ein Kind zu Hause und er ist 11 Jahre alt und man weiß das einfach nicht. Ich muss ihm beibringen, wie man eben so die Spüle macht. Oder ich muss ihm beibringen, wie man eben fegt. Und am Anfang hat er so mit 9 gesagt, so Mama, lass es mich meine Art machen. Und ich war so, no.
Damit fängst du gar nicht erst an.
Nein, sofort das richtig. Muss gelernt werden. Es gibt eine Art, das zu machen. Und du musst das richtig machen.
Weil auch das ist ja ein Handwerk. Ja, klar.
Ja, genau. Ja.
Ja. Ja, absolut. Hast du denn, also wenn es jetzt Frauen hören, die sagen, oh ja, diese Weaponized Incompetence kommt mir auch total bekannt vor, hast du irgendwie was für dich gefunden, wie man damit umgehen kann in einer Beziehung? Also spricht man das direkt an oder?
Weil, also in meiner Beziehung habe ich das gar nicht angesprochen. Es war mir auch nicht bewusst damals.
Ja.
Das war nach der Trennung, dass ich das festgestellt habe.
Ja.
Und ich würde sagen, ja, man kann das ansprechen und man muss auch so seine eigene weaponized Inkompetenz konfrontieren. Na, und wissen, okay, warte
absolut.
Mal. Also, vielleicht würde ich auch an Autonomie gewinnen, wenn ich auch diese lange Autofahrten mache. Es ist wirklich ein Problem, man redet nicht so viel darüber, aber dass viele Frauen in langfristigen Beziehungen mit Männern das irgendwie verlernen, ganz lange Autofahrten zu machen. Sie machen nur so kleine Runden in der Stadt und so, aber wenn es darum geht, so ganz lang zu fahren und dann, wenn sie sich trennen, oder falls sie sich trennen wollen, fühlen sie sich komplett gefangen oder unfrei, weil sie eben nicht mobil sind. Und ich sehe für mich, wie wichtig das ist, lange Autofahrten machen zu können. Also ich gehe mit meinem Sohn, wir haben so einen Roadtrip in Südafrika zu zweit gemacht und ich weiß, okay, ich kann das machen. Oder also jeden Sommer, ich weiß, ich kann diese langen Autofahrten machen, wenn ich muss. Es heißt, und ich mag nicht fahren. Mhm. Ich fahre nicht gern Auto. Ja. Aber dass sie das auch merken, so inwiefern sie manche Inkompetenzen auch performen. Mhm. Und es gibt auch eine Sache, so Frauen machen das auch. Es ist eine zusätzliche Sache, die Männer nicht haben. Aber Frauen nutzen auch weaponized Inkompetenz, um die Egos der Männer zu schonen und zu pflegen.
Ja.
Nämlich so, oh Schatz, kannst du bitte das tragen? Das ist zu schwer für mich. Mhm. Oder, ach Schatz, kannst du fahren, weil ich kann nicht so gut fahren. Mhm. Oder, weißt du, so diese Arten, die Männlichkeit da auch dadurch so ein bisschen so gepflegt wird durch die Inkompetenz der Frauen. Sie stellen sich auch dümmer sind. Oh, kannst du mir das erklären? Ich verstehe das gar nicht. Was heißt also, was passiert jetzt in der Politik? Erzähl mir das mal. Mhm. Also das heißt, diese Inkompetenz wird erfüllt auch eine Rolle, wo Männer eben so, wo die Egos der Männer auch ständig gepflegt werden müssen. Es ist auch ein ungesprochenes Regel des Patriarchats, aber das stimmt einfach, ja.
Ja. Ja, voll. Und wenn man das mal so weiterdenkt, dadurch verfestigen sich ja auch genau diese Rollenbilder noch mehr, ne? Dieses so, das Baby beruhigt sich ja besser bei der Mama, das sorgt halt immer dafür, dass sie es noch mehr macht, dass er es weniger macht und dementsprechend ja auch gar nicht erst lernt. Ne? Und dann ist es immer, also, es wird immer mehr, absolut. immer mehr.
Und es gab einen Artikel im Spiegel mal zu Maternal Gatekeeping und da war ich so wütend, weil in diesem Artikel ging es so, oh ja, es gibt jetzt eine Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen und Männer beteiligen sich nicht im Haushalt, weil es gibt Maternal Gatekeeping. Also es ist so, wie kann man das übersetzen? Das wäre so mütterliches so Vereinnahmung sozusagen von bestimmten Aufgaben.
Ja, ja.
Und weil sie eben die Männer nicht machen lassen. Und das hieß, ich will das aber machen. Meine Frau sagt, es ist nie gut genug. Und das knüpft an dieser weaponized Inkompetenz oder wie Anne Dittmann das auch benannt hatte, so paternal underperforming.
Ja, das ist nämlich eigentlich.
Es ist paternal underperforming und nicht maternal gatekeeping. Also wenn die Windel einfach so falsch gebunden wird und es gibt dann überall Kacke auf das Baby, dann ist es nicht keine Hilfe. Dann musst du das bitte gut machen. Und wenn du das nicht gut machst, dann werde ich das bitte machen, weil sonst ist es so die doppelte Arbeit, als wenn du das richtig machst.
Genau,
und dann ist es so unverschämt, dass der Grund eben für die mangelnde Beteiligung der Männer in der Haushaltsarbeit eben Maternal Gatekeeping war. Und ich sage jetzt aber nicht, dass es kein Maternal Gatekeeping gibt. Die gibt es auch, aber das ist lange nicht der einzige Grund, warum Männer sich nicht beteiligen.
Ja. Und genau die Situation mit den Windeln, ne, führt dann dazu, dass dann die Frauen sagen, ach, weißt du was, komm, ich mach's doch, weil, also, dann mach ich's doch wieder selber und dann Ziel erreicht. Bing! Ja. Wieder sozusagen sind wir in den alten Rollen. Also, es ist wirklich super spannend, was da so im Alltag, und darum geht's ja genau in deiner Arbeit, speziell auch in diesem, was passiert eigentlich so im Alltag. Und lass uns doch nochmal über dein neues Buch sprechen, liebe Emilia. Wir haben einen perfekten Zeitpunkt erwischt, das ist vor 2 Wochen erst rausgekommen. Lieber Sohn oder so rettest du die Welt. Magst du mir erzählen, worum es darum geht?
Ja, also das ist ein Brief an, ein Brief für meinen Sohn und da drin gibt es so einen Rundumschlag und ganz, ganz viele Themen. Es ist ein sehr schmales Buch, aber es sind alle Gedanken und Ideen, die ich ihm mitgeben wollte. Und ich habe das extra so als zugespitzte Titel, so rettest du die Welt. Aber es geht darum, auch überhaupt die Frage, wollen wir die Welt retten? Und was heißt das überhaupt, die Welt zu retten? Und können wir das? Und wie geht das überhaupt? Ist es nicht so, es ist auch ein bisschen so eine Kritik an das so traditionelles Heldentum, wie wir das auch sehen und betrachten, und was eigentlich Heldentum bedeuten würde in unserer Gesellschaft, wenn wir die Welt tatsächlich retten wollen würden. Genau.
Und du hattest auf deiner Buchpremiere gesagt, bei Das Ende der Ehe warst du 3 Monate Daueraggro, als du das geschrieben hast. Und hier bei dem schwingt deutlich mehr sozusagen Hoffnung einfach mit. Und deswegen auch meine Frage an dich. Also erstmal finde ich das Format total schön, so diese Idee, so diesen Brief quasi an deinen Sohn zu schreiben. Steckt auch sehr, sehr viel Emotion drin. Wie schaffst du es denn in dieser Welt? Du beschreibst es ja auch, ne, Krisen, du schreibst es so schön, die Krisen waren schon, also so jetzt mal frei wiedergegeben, so Krisen waren schon immer da, aber wir konnten uns es so erlauben, nicht genau hinzuschauen hier in unserer privilegierten Welt, und jetzt kommen die halt immer näher. So. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle auch so spüren oder wie es mir auch geht, so dieses, boah, warte mal ganz kurz, so was passiert hier eigentlich gerade? In ganz vielen verschiedenen Bereichen, du zählst es ja auch auf, ne, KI, Rechtsruck, Klima, also es ist ja so, die Kriege kommen irgendwie näher. Wie gelingt es dir denn in solchen Phasen, und das ist ja auch ein bisschen das, was du deinem Sohn mitgeben möchtest, die Hoffnung zu bewahren, also hoffnungsvoll zu bleiben? Du hast auch in einem Newsletter, hast du mal geschrieben, so der Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung, ja, ne? Und deswegen meine Frage, wie schaffst du es trotz allem, und du beschäftigst dich ja auch mit vielen Missständen in dieser Welt und speziell auch in dieser Gesellschaft, wie schaffst du es, hoffnungsvoll zu bleiben? Bist du hoffnungsvoll? Schon, oder?
Also, ich bin schon hoffnungsvoll, und aber weil es die einzige Wahl, die wir haben, also oder die ich habe persönlich, ich finde, es gibt keine andere Möglichkeit, als nur hoffnungsvoll zu sein. Ja. Und weil ich bin, glaube ich, mit allen Outcomes, also wenn wir sagen, okay, wir haben das nicht geschafft als Menschen, als Menschheit, diese Krise zu überwinden, und wir werden ausgelöscht. Then so be it. Also ich denke mir, okay, dann, das wird das Ende unserer, also der menschlichen Ära. Es gibt auch viele Spezien, die ausgestorben sind. Und dann heißt es auch, dass es so eine Vollendung gibt, und die Erde wird sich sowieso erholen von uns. Also das ist ja klar. Aber genau, und natürlich habe ich Hoffnung, dass wir das auch hinkriegen als Menschen, so Teil dieser Welt zu bleiben. Aber das, was verlangt wird von uns, ist enorm. Wir müssen komplett ändern, die Art, wie wir in dieser Welt gerade sind und leben. Und genau, deshalb meine Hoffnung ist auch offen. Es ist jetzt nicht, ich bin nicht so gekoppelt als an einem Outcome. Es heißt nicht so, okay, wenn das nicht passiert, dann ist es gescheitert. Sondern ich denke mir, es gibt viele Wege, wie eben unsere Welt sich entwickeln kann. Und ich habe Hoffnung tatsächlich, dass die Entwicklung, die es nimmt, eben die richtige ist. Also es knüpft auch ein bisschen an Akzeptanz an, aber also klar, wie du siehst, ich versuche, unsere Verhältnisse zu ändern. Ich bin sehr aktiv. Das heißt, es ist jetzt keine passive Haltung oder kein Fatalismus oder kein Zynismus, sondern es ist eher so eine tiefe Akzeptanz und tiefes Vertrauen, beides zusammen. Ja.
Okay, ja, spannend. Da habe ich noch eine Anschlussfrage. Weil also jetzt mal von mir gesprochen, kann ich alles total unterschreiben. Also auch so, wenn die Apokalypse kommt, dann will ich dir auch nicht, also warum soll ich überleben, wenn ich da sozusagen die einzige, also was kommt dann danach, ne? Ja. Und trotzdem macht das, was jetzt, also mir macht zum Beispiel dieser enorme Aufschwung der AfD große, große Angst und große, große Sorgen. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist ja noch, ich sag mal, irgendwie dann doch nochmal ein nächsterer Sprung bis zu, okay, der Planet, wir überleben hier als Spezies sozusagen nicht. Wie schaffst du, du hast mir gerade zugestimmt, wahrscheinlich macht das auch ein bisschen Sorgen, so dieses, also ich kann mit dem Hier und Jetzt umgehen, ich kann mit dem umgehen, wenn es uns alle irgendwann nicht mehr geben wird, genau, so what, dann war's das. Aber dieser Teil dazwischen, den finde ich irgendwie so anspruchsvoll, ne? Zu sagen so, na, man kann auch sagen, ja gut, dann ist jetzt irgendwie AfD und dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, ein paar irgendwie krasse Jahre und dann geht's ja auch wieder irgendwie nach oben. Ich denke mir, aber ich will ja nicht diese Jahre, also ich will das dazwischen, muss ich ja auch irgendwie überleben, weißt du? Ich weiß überhaupt nicht, wie das...
Auf jeden Fall.
Ne? Wie
gehst du... Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, also ein Zitat, das mich auch begleitet und auch Hoffnung gibt oder so Mut gibt, ist ein Zitat von Clarissa Pinkola Estes, einer meiner Lieblingsautorinnen. Und sie sagt, "Do not lose heart, we were made for these times." Ja. Und das heißt, egal was kommt, wir haben die Ressourcen, um eben diesen Krisen zu überwinden. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass unsere kollektive Macht auch am wichtigsten ist.
Ja.
Das heißt, im Einzelnen werden wir nichts bewirken können.
Ja.
Es ist sehr wichtig, dass wir diese Netzwerke der Unterstützung haben. Und du versuchst auch und du machst das auch so toll und es ist so, so wichtig, eben Frauen so Financial Literacy auf den Weg zu geben. Und es ist super, super wichtig. Und gleichzeitig, das alleine wird nicht reichen, weil wenn Finanzmärkte, wir müssen uns aufeinander beruhen können. Wir müssen uns aufeinander, also wir müssen eben diese Netzwerke der kollektiven Unterstützung pflegen. Heute mehr denn je, genau. Und ich habe auch Angst, ich habe definitiv Angst, aber ich denke mir, okay, we'll cross that bridge when it comes to it. Mhm. When it comes to it. Und dann in der Zwischenzeit, dann können wir uns vorbereiten.
Ja.
Aber können wir das auch wirklich? Ne? Also ich will auch nicht, also die Gefahr ist, dass wir heute vergessen zu leben, indem wir uns zu viel Sorgen um die Zukunft machen.
Ja.
Und ich glaube, wir sollten im Hier und Jetzt das nähren, was genährt werden kann und sollte. Mhm. Und das ist auch eine schöne Aufgabe. Ja. Ne? Unsere Netzwerke, unsere Freundschaften, unsere Community zu nähren. Ja. So mehr Hilfe anzubieten, nach Hilfe zu fragen. So Pflege- und Sorgearbeit auch einen wichtigen Platz in unserem Leben zu geben. Ja. Das sind eigentlich schöne Sachen und das gilt auch als Vorbereitung für diesen Krisen.
Ja, total. Das hast du sehr schön gesagt. Gibt mir gerade auch Hoffnung dafür. Also ja, total schön. Also ich tendiere auch dazu, eher so in der Zukunft zu sein und ich mache mir dann Sorgen und ich will vorbereitet sein und so weiter und so. Merke aber auch, das ist so, bis zum gewissen Grad macht das natürlich auch Sinn. Es ist jetzt irgendwie YOLO. Ich meine, wir sind jetzt auch keine 14 Jahre alt mehr. Wir sind ja auch in der Verantwortung als Erwachsene. Also, ne?
Ja, ja, klar.
Genau, wir sind in der Verantwortung als Erwachsene, als auch speziell vielleicht auch diese Generation, als Eltern, als Mütter sowieso. Und da die Balance zu finden und zu sagen so, okay, ja, jetzt sozusagen vorzubereiten, die Netzwerke zu pflegen. Also das zu machen, was wir jetzt schon mal machen können, ja, um hoffentlich einer Katastrophe abwenden zu können oder dann halt so bereit zu sein, dass wir dann nicht erst anfangen. Ne? Also wir brauchen nicht in 3 Jahren anfangen, Netzwerke zu bauen, sondern die müssen bis dahin halt irgendwie stehen ne? oder schon weit fortgeschritten sein. So diese Vorbereitung, dann doch. Ne? Also eine Vorbereitung und man kann ja nicht auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, aber man kann sich natürlich positionieren. Mhm. Und ich finde auch immer dieses Netzwerke bilden und die kollektive Macht irgendwie, das nützt uns ja so oder so. Ne? Selbst wenn man sich jetzt auf einen bestimmten Worst Case sozusagen ein bisschen vorbereitet und der trifft dann nicht ein, auch gut. Ja, es wird uns immer nützen. Ja. Es wird uns immer nützen, irgendwie Netzwerke gemacht zu haben und uns weiterzuentwickeln.
Und es ist gut für das Hier und Jetzt. Also genau, das ist jetzt nicht als Vorsorge nur, sondern es ist gut für Hier und Jetzt.
Genau, es ist so oder so, es ist einfach eine sehr, sehr gute Idee. Genau. Mhm. Cool, Emilia, vielen, vielen Dank. Ich habe noch drei mini kurze Abschlussfragen. Mhm. Was bedeutet dir Geld als Antikapitalistin, Klammer auf Klammer zu?
Geld bedeutet mir Sorgen. Also genau, wenn ich so an Geld denke, dann das die erste Assoziation, die ich habe, ist Sorge und ich müsste das auch ändern, weil Geld ist auch Möglichkeit, Geld ist auch Freiheit. Mhm. Aber in erster Linie denke ich mir so, ja, Sorge. Aber ich arbeite auch daran, dass es auch positiv konnotiert wird. Aber weil ich eben Antikapitalistin bin, dann merke ich auch so, wie Geld, wie wir es heute erleben, sehr schädlich ist. Und deshalb möchte ich auch nicht so sehr in diese neoliberalen Falle tappen, dass so, ja, Geld ist Energy and it's just like all positive and it's like, also mit Geld kann man alles machen, also nicht nur, aber genau.
Ja, total. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, deswegen so wichtig, dass mehr Geld in Frauenhände kommt.
Ja,
so, ne?
Genau. Ja, ja. Es ist tatsächlich auch Freiheit und Möglichkeiten und
immer wie
und Liebe. Es ist auch Liebe teilweise, ja.
Ah ja, stimmt. Ja. Und was schätzt du an dir persönlich ganz besonders?
Ich würde sagen Mut und Integrität. Das heißt also, I can't pretend. Also das heißt, wenn etwas, und ich habe das in den letzten 2 Jahren auch bemerkt, dass Authentizität, also Integrität, Authentizität wird bei mir ganz, ganz, also ist sehr, sehr wichtig. Das ist so ein sehr essentieller Teil von mir. Mhm. Und ich schätze das persönlich, weil es gibt mir auch immer so einen Kompass und ich bin dann bereit, eben den Mut aufzubringen, was nötig ist, um diese Integrität auch zu verwirklichen und auszuleben. Ja. Genau, ja.
Okay. Mhm. Und was schätzt du an uns Frauen besonders?
Also ich liebe Frauen und deshalb gibt es sehr, sehr, sehr viele Sachen, die ich an Frauen schätze. Ja. Ich will da auch nicht so essentialistisch rangehen, aber es ist klar, dass unsere Sozialisation hat uns auch Gemeinsamkeiten auch gegeben. Und ich würde sagen, definitiv, also die Kraft, wir sind so stark einfach. Wir sind so stark und so bescheiden. Also, und deshalb, also diese, ja, diese Kraft, diese Intelligenz, und die Tatsache, dass wir trotz, also so resilient sind, ne? Also das Patriarchat ist ein System, das uns tötet, das uns entwertet, das uns ausbeutet, das uns schmerzt und verwundet. Und trotzdem sind wir so leuchtend, ja, und resilient und so stark. Das liebe ich an Frauen.
Ah, super. Vielen, vielen Dank, liebe Emilia. Danke für das wunderbar augenöffnende, inspirierende Gespräch. Und genau, alle, die es noch nicht getan haben, Das Ende der Ehe lesen und vor allem auch Lieber Sohn, so rettest du die Welt. Zwei Bücher, die auf jeden Fall in jedes Bücherregal gehören. Also, danke, Emilia.
Dankeschön.
Und vielleicht auch bis bald.
Ja, danke dir, Natascha. Tschüss.
Tschüssi.